erwerben ihre bedingungslose Freilassung. Anlässlich des Internationalen Tages Journalisten hinter Gitter von gestern machte ReporterInnen ohne Grenzen auf die weltweit wegen ihrer Arbeit inhaftierten Medienleute aufmerksam. China ist laut der ROG-Statistik mit 32 Inhaftierten das weltweit größte Gefängnis für JournalistInnen. In Kuba sind 23 Medienleute hinter Gitter. In Äthiopien 21, in Eritrea 13, in Myanmar, in Burma 7. Der überwiegende Teil, 87%, hat für die Printmedien gearbeitet. 4 der Inhaftierten sind Frauen. Wer in diesen Ländern Demokratie und Menschenrechte einklagt oder über Korruption und Machtmissbrauch berichtet, riskiert seine Freiheit, sagte Elke Schäfer von ROG. In der Schweiz, konkret in Zürich, gibt es aber noch einen ganz anderen Fall. Am 29. November fand in Zürich im Literaturhaus ein Podiumsgespräch zum Gedenktag an die jüdische Lyrikerin und Friedensaktivistin Else Lasker-Schüler statt. Else Lasker-Schüler, die sich vor dem letzten Weltkrieg für die Versöhnung zwischen Juden und Jüdinnen und AraberInnen einsetzte, in ihrer Zeit verschiedene Male Palästina besuchte, von Deutschland in die Schweiz emigrierte, wo ihr 1933 die Arbeitserlaubnis durch die Fremdenpolizei verweigert wurde. Radio Lora berichtete ausführlich über die eingeladenen Gäste zum Podiumsgespräch. Vor allem aber über die damit verbundene unverschämte Ausladung von Felicia Langer, Rechtsanwältin, bekannte israelische Friedensaktivistin und Trägerin des alternativen Nobelpreises. Sie schloss ihre Anwaltspraxis in Jerusalem und zog nach Deutschland, weil sie mit den Machenschaften der israelischen Justiz nicht einverstanden war. An ihrer Stelle wurde Henrik Modest Broder, Mitglied der sogenannten Achse des Gutens, das gibt es offenbar tatsächlich, aufs Podium gestellt. Henrik Broder also, der genau das Gegenteil von Felicia Langer ist. Gedanken der Versöhnung und Verständigung zwischen den Kulturen sind ihm fremd. Er attackiert und diffamiert in vulgärem Ton Araberinnen, Musliminnen und Friedensbewegte, was man auf seiner Webseite unschwer feststellen kann. www.henrik-broder.de. Okay, Felicia Langer wurde also ausgeladen, flugs brodergetreu die Überschrift der Veranstaltung »Ich bin gefangen, wenn auch hinter Rosensträuchen« über den Umgang mit Exilantinnen gestern und heute, in den larmoyanten Titel »Die ewige Lust an den Tätern« abgeändert. Und all diese widerlichen Machenschaften hat der in Zürich lebende israelische Journalist Shraga Elam sorgfältig recherchiert. Ein Infoblatt, ein Protestschreiben also mit Unterschriftenpetition verfasst, wo klar und deutlich fundiert gegen die Ausladung Stellung genommen und die Wiedereinladung von Felicia Lange gefordert wurde. Einige hundert Menschen aus aller Welt, frei nach Bertolt Brecht, denken Sie was oder schlurfen Sie nur sinnlos über die Erde? Denken sich was und unterschrieben. Die Veranstaltung selbst ist blamabel. Broder greift den George Kreisler über dessen Alter an. Der Organisator Hayo Jan verschweigt fast die ganze Ungeheuerlichkeit, bis kurz vor Schluss die Frau des jüdischen Kabarettisten Kreislers sich lautstark empört, wird aber so quasi von den Zuhörerinnen überhört, denn es nimmt kaum jemand Stellung dazu. Weil, offenbar nach all den Zwischenapplausen zu schließen, fast alle weitgehend mit Broder einig und zufrieden sind. Die ganze Diskussion driftet einmal mehr in die Vergangenheit ab und findet einfach nicht in die Gegenwart. Zum Beispiel Israel, Palästina. Obwohl es vorwiegend jüdisches Publikum war. Die Chance zu einem gemeinsamen Friedensvorstoß also, in Erinnerung an die Friedensarbeit von Else Lasker-Schüle, blieb ungenutzt, aber, und das ist die Fortsetzung der bekannten Geschichte, Shraga Elam bekommt für seine sachlich fundierten Informationen ein Telefonat mit Morddrohung.
Warum nimmst du dein Hörer nicht ab bei deinem Mobilfunktelefon? Henrik M. Broder-Brigaden haben dich zum Tod verurteilt. In deinem Hauseingang, Konradstraße 14, wirst du erschossen. Wie Politkovskaya. Scheißkerl, Verräter.
Shraga, wie lebt sich so mit einer solchen Morddrohung?
Ja, es ist selbstverständlich nicht so angenehm. Erstmal erschrickt man ein bisschen, wobei ich muss sagen, es ist nicht das erste Mal, dass es mir passiert. Das schon 2001 und 2002 nach einem Fernsehauftritt so der Fall war. Speziell in diesem Fall ist, dass es erstens, also damals gab es einen Anlass und dann direkt unmittelbar danach kamen diese Anrufe und nur einmal hier gab es eine gewisse zeitliche Verzögerung und auch zweimal hintereinander und so. Das ist schon, beim zweiten Mal habe ich gefunden, ja, also jetzt reicht es. Also, und deshalb bin ich auch gegangen, um eine Strafanzeige zu erreichen, und ich musste auch bis heute ein bisschen meine Lebensgewohnheit ein bisschen ändern, weil man bei solchen Sachen nie richtig wissen kann.
Also ich frage dich jetzt nicht nach den Änderungen deiner Lebensgewohnheiten, das wäre nun ein bisschen zu viel zugespielt vielleicht, aber wie war das dann bei der Polizei, als du das ihr mitgeteilt hast, sind die darauf angestiegen? Oder? Weil ich weiß von einem Fall, wo zwei Leute auch Morddrohungen bekommen haben und sie gingen zur Polizei und das wurde dann eigentlich gar nicht so ernst genommen. Also schlussendlich war dort die Diskussion am Ende so, dass die Polizei ihr mitgeteilt hat, ja, schauen Sie, es muss eigentlich zuerst etwas passieren, bis wir aktiv werden.
Ja, also das war nicht ganz so, aber war fast ähnlich am Anfang. Ich habe da bei der Polizeiwache in meinem Kreis mich gemeldet. Sie waren nett und haben das irgendwie weitgehend ernst genommen. Nur das war Freitagnachmittag letzte Woche und sie waren mit dem Fall schlicht und einfach überfordert. Dann mussten sie irgendwie eine zuständige Detektiv anrufen. Meiner Meinung nach, Er wollte schon Feierabend machen und er wollte das, die ganze Geschichte, Kram und so weiter, nicht so richtig etwas mit dem anfangen. Dann hat er irgendwie gefunden, diese Detektive, ja, weil da keine konkrete Zeitangabe gibt für diese Drohung, also wann genau ich umgebracht wäre, wird er nicht tätig sein. Ich habe von Ihnen lediglich verlangt, dass sie eine Fangschaltung machen und versuchen, der Ursprung der Anrufer, woher er anruft und was weiß ich, mindestens versuchen zu eruieren. Und das war nicht möglich. Also er hat gesagt, sie machen das nicht, weil keine Zeitangabe gibt. Eine ziemlich doofe Angelegenheit.
Also es geht genau in die Richtung. Entweder also hat man ein Loch im Pelz und dann machen sie etwas, aber vorher werden sie nicht aktiv.
Also eben, es ist zuerst, muss ich umgebracht werden und so, und dann passiert etwas. Ich habe dann bei der Polizeiwache reklamiert, dann haben sie gesagt, ja gut, wenn Sie möchten, dann können wir Sie in Schutzhaft nehmen.
Ah, gerade so.
Ja, ganz nett.
Und was bedeutet das direkt?
Nichts, also sie haben das nicht gemacht, weil ich habe gesagt, ja, geht's noch und so.
Ja.
Und eben, es lief lange nichts mehr, und dann rief ich nochmal am Montag an, und das offensichtlich, die Zuständigkeit war nicht mal klar, wer da was macht, und erst am Mittwoch habe ich von einer Polizistin eine Mitteilung gekriegt, und sie nimmt das sehr ernst mittlerweile. Ich habe, weil es noch dazu auch per E-Mail eine Drohung kam und so, da macht sie das jetzt was aus dem, und heute bekam ich per Post von der Swisscom endlich, auch nach sehr langer Zeit und hin und her, die Mitteilung, dass der Anruf aus dem Raum Stuttgart kam.
Ist das ein Hinweis für dich? Kannst du dir darüber etwas vorstellen?
Ja, also erstens bedeutet das, dass es dass es unter Umständen nicht direkt eine unmittelbare Bedrohung für mich besteht. Das, weil per Telefon ist es schwierig, vorläufig noch eine Person umzubringen. Hm. Und ich habe jetzt einen Aufruf an Leute, die ich in Stuttgart kenne, lanciert, und ob ihnen denn der Stimme bekannt ist, weil eben ich habe eine Aufnahme, und die ich per E-Mail ist auch auf dem Internet zu hören, und vielleicht ist diese Person sonst politisch aufgefallen und was weiß ich, bei einer Veranstaltung, Demos oder was weiß ich und so, und vielleicht kommt man da ein bisschen näher.
Aber der Grund, warum diese Morddrohung?
Also ich gehe davon aus, Sache ist, weil ich meine, der Bezug, also angebliche Henrik Broder Brigade, ist ziemlich klar, dass es aus dieser Richtung kommt, und kommt noch dazu, dass ich habe auch einen Anruf auf meine Hände bekommen, und das war von der Gegenseite auf ihrer Webseite veröffentlicht. Also ich nehme an, das muss schon so einen Zusammenhang geben, und ich meine, wenn das gerade umgekehrt wäre, dass jemand beim Bruder angerufen hätte und gesagt hätte, ja, so dass der gleiche Text nur im Namen von einer angeblichen Schwager-Elam-Brigade, dann denke ich, Lärm und Reaktionen wäre viel heftiger. So ist diese Geschichte praktisch nichts, aber für mich stellt das da, sehe ich das im Reime größere Rahmen von Bemühungen von zionistischen Rechtsradikalen gegen Friedensaktivisten, israelische Friedensaktivisten härter anzugehen, und da gibt es mehrere Indikationen in diese Richtung.
In der Drohung hieß es ja auch, dass du enden würdest wie Anna Politkovskaya, die russische Journalistin, welche vor einem Monat ermordet wurde. Hast du Angst?
Nein, nicht wirklich, weil ich meine, ich denke, es ist immer schwierig bei solchen Sachen, also an und für sich könnte das irgendwie so etwas, das passt zu dem Stil vom Bruder und seine Fans, ihre Verständnis vom Humor und so. Andererseits eben, es ist, gibt so eine Restunbehagen von wo man sagt, ja, es gibt genug Spinner auf dieser Welt, und an und für sich die Benutzung gerade von dem Namen Politkovskaya deutet, dass so ein Widerspruch, weil man weiß, da, und da ist die Welt sich ziemlich einig, da hat versucht, das russische Regime, eine unbequeme Regimekritikerin zu beseitigen. Und ich meine, da gibt es der Täter oder der Droher da zu, dass er eine unbequeme Kritiker beseitigen will.
Aber die Erwähnung von Anna Politkovskaya in der Drohung wäre ja eigentlich schon ein Anhaltspunkt gewesen, für die Polizei das ernster zu nehmen, weil Anna Politkovskaya wurde wirklich ermordet.
Im Hauseingang?
Ja, schon. Und der Mann, der droht, ist offensichtlich nach Akzent nach, ist ein Russe. Das ist ziemlich klar. Ich habe da ein paar Leute, die Russisch können, also Muttersprache, und sie sagen absolut, das kann praktisch nicht nachgemacht werden. Aber eben, wie gesagt, dass diese Person in Stuttgart ist, ich nehme das, und ich habe bis jetzt nicht irgendwie direkt Anzeichen gesehen dafür, dass es da etwas ernster gemeint worden ist. Aber man weiß es nicht, und ich denke, im Moment ist das wirklich so, dass die Polizei das irgendwie ernster nimmt als am Anfang, und vor allem eben, dass jetzt gibt es auch in diesem Zusammenhang im weitesten Sinne auch in Israel eine Strafanzeige von einem Kollegen, weil per E-Mail hat sich eine sogenannte Henrik Brüller Brigades gemeldet, offensichtlich eine E-Mail, die von Kalifornien gesendet worden ist, und da nimmt man einfach das ein bisschen ernster, und das ist schon dort die Drohung gegen eine größere Liste von israelischen Friedensaktivisten, wobei Hauptansatz ist schon gegen mich. Also dort wird behauptet, beispielsweise, dass in der Schweiz trainieren sich 39 Zionisten für Ansätze gegen Leute wie ich.
Ja, Schrager, wie stellst du dir das vor? Wie könnte man dagegen wirken?
Also ich denke, mehrheitlich ist durch die Bekanntmachung von solchen Machenschaften, ich sehe das wirklich die Stufe von der Gewaltbereitschaft von der Gegenseite wird immer größer, vor allem von rechtsradikalen Zionisten, und ich sehe sonst, eben da gibt es schon gewisse Spuren, sagen wir beim E-Mail, wer das einfacher zu eruieren, wer dahinter steht. Also da, weil ich meine, grundsätzlich hinterlässt man im Internet weitgehend Spuren, und da gibt es einige technische Probleme, die zu überwinden, aber das ist mal machbar. Aber alle Leute, die ich mit denen gesprochen habe, die auch Erfahrung haben mit Morddrohung, finden grundsätzlich die Bekanntmachung ist offensichtlich die beste Mittel. Ob das immer so ist, das kann ich, bin ich zu wenig Experte bislang in diesem Bereich.
Schrager, wir wünschen dir auf jeden Fall eine gute Zeit und hoffen, noch lange, lange mit dir verschiedene Interviews zu machen.
Danke vielmals, und wichtig ist für mich zu sagen, ich bin zu alt dafür, ich lasse mich nicht deshalb einschüchtern.
Schrager hat dem Interview noch Folgendes beigefügt. Bordat ist zwar nicht direkt für die Morddrohung verantwortlich, dadurch, dass er aber gehetzt hat und hetzt, trägt er bestimmt eine indirekte Verantwortung. Seine Verantwortung ist noch größer, da er, obwohl er von der Drohung Kenntnis hat, bis jetzt sich zu keiner Stellungnahme bemüht hat. Er sollte sich äußern und sagen, dass das nicht in seinem Sinn ist. Im Gegenteil, dafür brachte er einen Beitrag über einen holländischen Islamphob, der Morddrohungen bekam. Schrager Elam wird nächste Woche eine Klage gegen Bruder einreichen, und zwar, weil er in einem Tachles-Interview ihn als jüdischen Antisemit bezeichneten. Die Folgen seiner Hetze sollen vor Gericht behandelt werden.